Herzlich willkommen zum ersten Sportpodcast des Tages.
Am Tag der Wetterbeobachtung, aber über das Wetter reden, das machen nur alte Omas oder allgemein Menschen, die nicht viel zu sagen haben. Das ist bei uns ja selbstverständlich absolut anders.
Wir haben eine ganze Menge zu erzählen. Wir haben nämlich jede Menge Stoff wieder für euch und wir erklären euch gleich, warum Alfred Gislason Stand jetzt die vielleicht ärmste Sau im deutschen Sport ist.
Wir bringen euch die Krisenherde der Bundesliga näher.
Und wir sagen euch, warum die Paralympics goldig werden könnten.
Und ein Völkerrechtler erklärt uns, warum Thomas Bach eine Schande für unser Land ist.
Und wir haben Top und Flop und blicken zurück auf ein Datum in der Sportgeschichte, also das heutige natürlich. Und an dem war immer eine ganze Menge los.
Guten Morgen also zu Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Du hast es ja gerade schon angedeutet. Wer ist Malte Stand jetzt eine der ärmsten Säue im deutschen Sport?
Ja, ganz klar, wie eingangs schon gesagt, Alfred Gislason.
Aber warum ist das so?
Ja, weil der seit seinem Amtsantritt als Handball-Bundestrainer, da ist er ja schon ein bisschen, Frühjahr 2020 hat er losgelegt, aber seitdem ist er wie kaum anderer vom Corona-Pech verfolgt. Erst wurden die Olympischen Spiele kurzfristig verschoben, dann sagten wegen Corona etliche seiner Stars für die WM letztes Jahr in Ägypten ab und jetzt dieses aktuelle Corona-Schlamassel bei der laufenden WM in der Slowakei und Ungarn, boah.
Unfassbar, das sprengt wirklich jetzt gerade jegliche Vorstellungskraft, was die deutsche Handballnationalmannschaft da in Bratislava erlebt. 15, in Worten 15 Spieler brachen ihm im Laufe dieses Turniers Corona-bedingt weg, Stand jetzt allerdings erst. Es sind nur noch 4 Spieler übrig von den 17, die Gislason ursprünglich mal vor knapp 2 Wochen mitgenommen hat.
Ja, und angesichts dieses Corona-Pechs ist das Abschneiden der Mannschaft ja letztlich auch gar kein Wunder. Wie soll denn bei so vielen Personalwechseln, so vielen Unsicherheiten am Ende was Gutes rauskommen? Das ist wirklich schade, denn die Mannschaft, die hatte in der Vorrunde ja richtig gut losgelegt, 3-mal gewonnen, ganz viel Euphorie verbreitet. Und da hatte man wirklich schon, auch wenn wir haben es ja hier auch mal diskutiert, ich hatte da ja noch ein bisschen auf die Bremse getreten, aber das erinnerte an 2016, als Deutschland am Ende dann tatsächlich überraschend Europameister wurde. Und da waren ja richtig neue, erfrischende Talente im Team. Rückraumspieler Julian Köster, Torhüter Till Klimke oder die Außen Zerbe und Mertens oder Luka Witzke, der Spielmacher oder auch der Shooter Sebastian Heimann. Das sind wirklich Bestandteile einer Mannschaft, die wirklich ja in der Zukunft was reißen kann. Aber die hätte auch jetzt schon was reißen können, wenn dieses dämliche Virus da nicht gewesen wäre und sie ausgebremst hätte.
Ja, also so war es ja eigentlich auch von Anfang an geplant. Also nicht das Virus, sondern dass die was reisen. Das Turnier sollte zu Beginn einer neuen Zeitrechnung beim Deutschen Handballbund so ein kleines bisschen werden. Quasi die Stunde Null eines großen Teams mit viel Zukunft, mit der man beim Heimturnier 2024 wieder um Medaillen spielen kann.
Ja, aber stattdessen gab es dann eben diese EM im Corona-Chaos und die wurde dann zu einer sportlichen Lotterie und da haben die Deutschen dann leider ziemlich viele Nieten gezogen. Können sie nichts für, ist höhere Gewalt, aber das ist alles einfach nur schade und vor allem ist es sehr schade für Alfred Gislason, der das mit seiner ganzen Erfahrung und der ganzen Mühe, die er da reinsteckt, eigentlich wirklich verdient gehabt hätte.
Stand jetzt aktuell.
Gucken wir mal auf die Bundesliga. Während die Handball-EM ja noch läuft, macht die Bundesliga erstmal 2 Wochen Pause. 4. Februar, da geht's dann erst wieder los, da rollt der Ball wieder. Bis dahin haben die Mannschaften mal so ein bisschen Zeit, sich ja, zu regenerieren oder sich auch in einem Trainingslager dann nochmal ein bisschen zu sammeln. Denn die Winterpause, die war ja recht kurz und das Fußballjahr, das jetzt noch kommt, das ist ganz schön lang.
Aber wer hat die Pause zur Besinnung oder zur Verbesserung am meisten nötig? Wir fassen mal die aktuellen Krisenherde der Bundesliga zusammen. Wir starten mit einer Mannschaft, über die wir gestern hier schon ausführlich gesprochen haben. Ja. Sie heißt Borussia Mönchengladbach.
Ja, und die haben ja nur die schlechteste Saison seit 11 Jahren gespielt. Eine Pokalblamage in Hannover und zuletzt 4 Heimpleiten in Folge kassiert. Also das waren so die letzten Nägel im Sarg der Borussia, will ich noch nicht sagen. Aber es sieht im Moment alles nicht gut aus. Unter dem neuen Trainer Adi Hütter, da läuft's einfach nicht bei den Fohlen. Statt wie geplant um Europa geht's jetzt nur gegen den Abstieg. Und Hütter kriegt Kritik, aber auch Sportdirektor Max Eberl wird jetzt langsam immer mehr in die Kritik gezogen. Und es ist auch keine Hoffnung auf Besserung unbedingt in Sicht, denn zu einem Überfluss fällt ja nun auch noch der ja, Führungsspieler, Kapitän Lars Stindl, erstmal wochenlang aus. Und nach dieser Fußballpause, dann stehen richtig richtungsweisende Spiele an. Es geht gegen die direkten Konkurrenten, gegen Arminia Bielefeld und den FC Augsburg. Und wenn da auch nicht gepunktet wird, um Gottes Willen, also dann droht da der richtige Knall.
Wenn du dir das mal vorstellst, wir reden von Borussia Mönchengladbach und wir reden gegen wichtige Entscheidungsspiele gegen Arminia Bielefeld und gegen den FC Augsburg. Also das bei einer Mannschaft, die den internationalen Fußball liebt, gewohnt ist und da auch reingehört eigentlich, das ist eine Katastrophe. Die gerne international sein wollen und sich auch als Big City Club geben, ist Hertha BSC. Aber wo stehen sie denn mit ihren ganzen Millionen, die da reingeschossen wurden? Tabellenplatz 13, die Abstiegszone ist bedrohlich nah, nur 3 Punkte drin, Hertha vom Relegationsplatz. Auch die Berliner müssen dringend gegen die kommenden Gegner, und das ist Bochum und das ist Fürth, punkten. Aber davon waren sie ja jetzt gerade in der letzten Zeit entsetzlich weit entfernt. 3 wettbewerbsübergreifende Heimniederlagen in Folge, inklusive der Derbypleite im Pokal gegen Union Berlin. Das hat die Stimmung in Berlin zum Kochen gebracht. Aufgebrachte Fans haben Stress beim Training gemacht und vom FC Bayern wurden die Berliner dann ja auch ordentlich auseinandergenommen.
Nix Big City Club, Big Shitty Club müsste man da eigentlich schon wirklich sagen.
Hast du recht.
Shitty ist auch irgendwie das, was bei den Wolfsburgern im Moment so passiert. Die werden ja auch regelmäßig auseinandergenommen, obwohl, naja gut, sie verkaufen sich immer noch besser, als das Ergebnis am Ende zeigt. Also, aber es wird einfach langsam eng für Florian Kohfeldt. Nur 2 Punkte aus den letzten 9 Bundesligaspielen. Also das sieht echt nicht gut aus und sollte auch das Heimspiel am 6. Februar dann gegen den auswärts ja noch sieglosen Tabellenletzten Fürth nicht gewonnen werden, ja, dann wird wohl auch Kohfeldt kaum noch zu halten sein. Vielleicht wird ja auch vorher, um das zu verhindern, jetzt noch ein bisschen personell aufgerüstet, also gerade auf der linken Außenbahn, da wäre schon Handlungsbedarf.
Teuer verkauft kann man nicht sagen, aber teuer eingekauft hat sich bereits der FC Augsburg. Doch die kurzfristig entfachte Euphorie um Ricardo Pepi ist ja auch schon wieder verflogen. Die erhoffte Trendwende hat sich nicht einstellen können. Zudem gehen die Experten Trainer Walzin regelmäßig in die Hose. Gegen Leverkusen hat er ja seinen Kapitän und eigentlich den Topscorer Niklas Dorsch als Doppelsechs aufgestellt und das ging krachend in die Hose. 1:5 hieß es am Ende. Hoffnung auf Besserung. Macht der Spielplan, aber nur auf den ersten Blick. Im Februar stehen 3 Heimspiele an. Klingt erstmal gut, aber die Gegner heißen Union Berlin. Wer holt denn gegen die im Moment was? Sehr, sehr wenige. Freiburg, Dortmund, aua. Und wie man da wirklich Punkte holen soll, wenn man Augsburg heißt, ist ziemlich fraglich.
Da holst du am ehesten noch was gegen Dortmund, aber das...
Das ist ja genau das. Auch das, ja, das wäre ja schon wieder der nächste Krisenherd, aber Gott, das ist ja, dann könnten wir ja hier viele Bücher aufmachen.
Deshalb haben wir uns mal auf die, wo es wirklich, wirklich brennt oder kurz vor Brennen ist, beschränkt und kommen dann natürlich auch noch zum VfB Stuttgart. Die sind ja erstmal Richtung Süden abgedüst, die sind im Trainingslager in Marbella, hoffen da, den Geist von vor 2 Jahren wieder beleben zu können. Da waren sie ja auch schon mal da und am Ende haben sie dann tatsächlich den Bundesliga Aufstieg geschafft. Also da hoffen sie jetzt auch, dass sie da irgendwie beseelt werden irgendwie. Denn 5-mal in Serie Tor und sieglos, das hat der VfB vorher noch nie erlebt. Und nur 4 Siege aus 20 Spielen, so schlecht war der VfB eigentlich nur einmal, oder nicht nur eigentlich, sondern nur einmal, 2018-19. Und am Ende ist man abgestiegen. Also Pellegrino Matarazzo, der Trainer, der wird sich in Spanien jetzt sicherlich ordentlich überlegen, ob das Team nicht vielleicht eine neue Ausrichtung, eine neue Struktur braucht.
Top und Flop.
Top des Tages. Um mal was Positives hier reinzubringen, sind die Kandidatinnen und Kandidaten für den Job, die deutsche Fahne in Peking ins Olympiastadion tragen zu dürfen. Neben Claudia Pechstein, die sich auch selbst schon ins Gespräch gebracht hat, ob ihres Seniorenauftritts dort. Also die hat an den achten Winterspielen wird die also teilnehmen. Bei den Frauen wurden weiterhin Rodlerin Nathalie Geisenberger und Snowboarderin Ramona Hofmeister nominiert. Die Kandidaten bei den Männern sind, und das wundert mich nicht, Bobdominator Francesco Friedrich, Eishockeyspieler Moritz Müller und Rodler Tobias Wendel.
Und Flop des Tages ist, dass das aus der Tampa Bay Buccaneers in der NFL gegen die Rams so unglücklich zustande gekommen ist. Ja, aber das ist nicht der Top, sondern das nur, nicht der Flop, sondern das nur das Karriereende für Superstar Tom Brady möglicherweise anstehen könnte. Der ist zwar schon 44 und irgendwann wird er bestimmt mal zurücktreten, aber trotz allem, also der wird der NFL, dem Sport doch fehlen. Und mal ernsthaft, mit 44 muss man da schon aufhören, das ist doch kein Alter. Wir sind doch nicht
nein,
alt.
Nein, nein, sagt der 44-jährige Malte. Richtig. Nein, du hast aber völlig recht. Mach bitte weiter. Noch nicht aufhören.
Ich mach weiter.
Stand jetzt aktuell.
Wir machen auch weiter mit World Para Snowboard Championship. Da gucken wir nämlich mal drauf, denn die herausragende Sportlerin der Wettkämpfe in Lillehammer, die kommt aus Deutschland, die Monoskifahrerin Annalena Forster.
Die hat bei der Weltmeisterschaft richtig begeistert. 4 Titel geholt in der Abfahrt, im Slalom, Super-G und der Superkombination. Also quasi in allen Wettbewerben, die man so gängig fahren kann.
Ja. Genau, sie hätte auch im Riesenslalom gewonnen. Da lag sie sogar schon weit in Führung, aber blieb dann unglücklich an einem Tor hängen und ist leider gestürzt.
Ja, also Forsters Titelflut weckt natürlich jetzt auch Hoffnung auf weiteren Goldregen dann in wenigen Wochen bei den Paralympics in Peking.
Ja, sie sei eine Goldgarantie, das sagen einige schon, aber damit, denke ich, müsste man dann doch ein bisschen vorsichtig sein. Der Riesenslalom da bei der WM, der hat's ja bewiesen, wie schnell auch eine gute Ausgangsposition dann mal dahin sein kann. Und bei allem Jubel über die 4 Goldmedaillen muss man ja auch sagen, ihre eigentlich größten Konkurrentinnen, die waren bei der WM jetzt auch nicht dabei. Also die Japanerin Momoka Muraoka, die fehlte zum Beispiel und die ist ja immerhin 5-fache Medaillengewinnerin von Pyeongchang. Und auch das ganze chinesische Team war gar nicht angereist. Also das soll jetzt Forsters Leistung nicht schmälern, aber doch letztlich alle mal waren nicht zu viel Druck auf die Dame zu bringen, sondern ihre Leistung anzuerkennen, aber jetzt nicht zu sagen, komm, das wird ein Selbstgänger. Denn im Sport ist eigentlich nichts ein Selbstgänger. Die Medaillen sind definitiv noch nicht vergeben.
Und was man wirklich, ja, und das sieht man ja jetzt gerade an den jüngsten Ereignissen, was man wirklich auch auf dem Zettel haben muss, bei diesen Wettkämpfen kann ja auch in Sachen Corona noch viel passieren. Dieses Thema wird die Olympischen Spiele und auch die Paralympics überschatten, da bin ich ganz, ganz sicher. Und wir wünschen niemandem, dass er erkrankt, aber die Gefahr ist groß.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 25. Januar. In der Sportgeschichte ist das ein Datum, an dem immer was los war. Wir haben da mal ein bisschen was zusammengetragen.
Heute vor 97 Jahren zum Beispiel, 1924, begannen im französischen Chamonix die ersten Olympischen Winterspiele.
Oder 1960, da erzielte Wilt Chamberlain von den Philadelphia Warriors 58 Punkte in einem Spiel. Damals schlug sein Team die Detroit Pistons mit 127-117 und dazu muss man auch sagen, das war die Rookie-Saison von Wilt Chamberlain. Kein NBA-Neuling hat häufiger jemals getroffen.
In der NHL stellte Paul Coffey von den Edmonton Oilers 1986 beim 5-2-Sieg gegen die LA Kings einen wahnsinnigen Rekord auf. In 28 Spielen in Folge erzielte er mindestens einen Punkt und zwar als Verteidiger. Am Ende der Saison kam er auf 16 Tore und 39 Punkte insgesamt.
Das ist schon wirklich stark. Aber ich meine, wenn du Coffee heißt, dann weißt du auch, da bist du aufgeweckt, ne?
Ja, richtig. Da bist du ein aufgewecktes Bürschchen, ja.
Aufgeweckte Tennisspielerin haben wir jetzt noch zu bieten. Australian Open 1992, da schlug Monica Seles die Amerikanerin Mary Jo Fernandez mit 6-2, 6-3 und gewann damit ihren 5. Grand Slam Titel. Und dieses Kunststück gelang Jahre später dann auch Serena Williams mit einem Sieg gegen ihre ältere Schwester Venus. Die hatte damals in 3 Sätzen gewonnen und das sicherte ihr dann auch ihren ersten Australian Open Titel am gleichen Tag. Und für sie war es damals der 4. Grand Slam Titel in Folge. Hatte nur das Pech, dass das eben nicht alles in einem Kalenderjahr passiert.
Na komm, und jetzt machen wir noch ein bisschen Trash-Talk hinten dran, ja, ein bisschen Gossip. Am 25. Januar 1998, wir erinnern uns alle, denn da verlobten sich Spice Girl Victoria Beckham, also Posh Spice, und der Fußballstar David Beckham.
Stand jetzt aktuell.
Und jetzt gucken wir nochmal auf Olympia voraus. Hanno Schädler, der ist bei der Gesellschaft für bedrohte Völker beschäftigt. Der stuft uns die Lage in China kurz vor Beginn der Winterspiele in Peking mal etwas ein. Das hat er im Interview mit unseren Kollegen vom Sportinformationsdienst SID getan. Und das hat er sehr kritisch getan. Der Völkerrechtler, der befürchtet nämlich Propagandaspiele, auch weil das IOC und Präsident Thomas Bach zu den Menschenrechtsverletzungen kategorisch schweigen.
Herr Bach hat aus der deutschen Geschichte nichts gelernt. Er ist eine Schande für unser Land aus meiner Sicht, weil er eben nie die Gelegenheit genutzt hat, sich für Menschenrechte in China stark zu machen.
Schädler führte an, dass sich die Menschenrechtslage in China seit den Sommerspielen 2008 in Peking eher verschlechtert habe und benannte konkret die Situation in der Provinz Xinjiang, in der seit 2017 mindestens 1,6 Millionen Uiguren in Umerziehungslagern inhaftiert worden seien.
Mit diesen Umerziehungslagern versucht die chinesische Regierung, ganz normale Menschen auf Linie der kommunistischen Partei zu bringen, trennt sie von ihren Kindern. Die Kinder kommen dann in staatliche Internate. Dort lernen sie kein Uigurisch mehr, sondern nur noch Chinesisch. Frauen werden zwangssterilisiert und das hat sich auch schon insofern niedergeschlagen, als dass die Geburtenrate in den Regionen, wo die Uiguren leben, drastisch zurückgegangen ist. Viel drastischer als die Geburtenrate der Han-Chinesinnen und Chinesen, die dort leben. Deswegen sagen viele Menschenrechtsorganisationen und wir auch, dass die chinesische Regierung einen Völkermord an den Uiguren verübt. In allen Bereichen hat sich die Lage der Menschenrechte in China seit 2008 drastisch verschlechtert.
Aus Schädlers Sicht sind große Ereignisse wie die Peking-Spiele grundsätzlich gute Gelegenheiten, um die Sache der Menschenrechte voranzutreiben. Hierzu müssten allerdings das IOC, Sportverbände und letztlich auch alle Leute vor Ort diese Bühne auch richtig nutzen, sagte
er. Um darauf hinzuweisen, dass es falsch ist, Menschen in Lager einzusperren, dass es falsch ist, Frauen zwangs zu sterilisieren, dass es falsch ist, wenn Mönche und Nonnen gefoltert werden. Und wir haben ja gesehen, das große Problem, das bezieht dann auch die Sponsoren ein, ist das Schweigen. Und diese Großveranstaltungen werden dann besonders problematisch und tragen dann besonders zu einer Verschlechterung der Menschenrechtslage bei, wenn eben diese Bühne in keinster Weise genutzt wird. Das ist unsere Befürchtung.
Und zwar deshalb rief dann Schädler den Deutschen Olympischen Sportbund DOSB dazu auf, die Athletinnen und Athleten mit der Entscheidung, ob sie sich vor Ort positionieren, nicht alleine zu lassen. Die Menschenrechtslage auf eigene Faust zu thematisieren, würde er Aktivisten nicht unbedingt empfehlen.
Denn chinesische Gesetze werden auch von der chinesischen Regierung sehr nach eigenem Gusto sozusagen ausgelegt. Wenn zum Beispiel, nehmen wir eine Rennrodlerin und die positioniert sich und die sagt, ich bin gegen Lager, ich bin dagegen, dass Frauen zwangssterilisiert werden, dann muss es unbedingt gar keine Gefängnisstrafe für die geben, sondern dann hat natürlich die chinesische Regierung, die ja auch sehr viel auf Social Media unterwegs ist, auch auf Kanälen, die in China selbst verboten sind, das zu inszenieren, was man hierzulande neudeutsch einen Shitstorm nennt. Und das heißt, diese Athletinnen und Athleten dann öffentlich anzugreifen. Und in dem Moment, wo China seine ganze Propagandamacht auf einzelne Sportler richtet, wird es für diese Sportlerin ungeheuer schwer. Und deswegen müssen eben diese Verbände die Verantwortung übernehmen und sich so positionieren, wie es einzelne Sportlerinnen und Sportler nur schlecht können.
Schädlers Forderung an den DOSB lautet daher:
ein klares Bekenntnis dazu, dass Menschenrechte unteilbar sind, dass uigurische Frauen das Recht haben, nicht zwangssterilisiert werden gegen ihren Willen, dass Lager falsch sind, eine klare Stellungnahme, wie sieht die Menschenrechtslage in China aus, wie stellt sich der DOSB dazu, und das würde dafür sorgen, dass diese Verantwortung nicht mehr auf den Schultern von Athletinnen und Athleten lastet, die ja auch nichts mit der Vergabe der Spiele zu tun hatten, sondern dass diese Funktionärinnen und Funktionäre ihre Verantwortung für die Sportlerinnen und Sportler wahrnehmen, indem sie eben selber sich ganz klar positionieren. Genauso natürlich wie die deutsche Bundesregierung.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Das Viertelfinale der Australian Open läuft und im Handball verabschieden sich die DHB-Jungs mit dem Spiel gegen Russland aus dem Turnier. Nach 3 Niederlagen in Folge ist das Halbfinale also schon futsch, das wissen wir, aber sie wollen sich wenigstens nochmal mit einem Erfolgserlebnis verabschieden, anständig verabschieden sozusagen. Ansonsten kann man dieses Corona-Turnier ja eigentlich ganz schnell zu den Akten legen. Das war ein Termin zum Vergessen, möchte man sagen.
Richtig, aber trotzdem, Chronistenpflicht gebietet es, darüber auch noch zu berichten, und das machen natürlich die Kollegen vom Sportradio Deutschland, und Tennis, das machen unsere Kollegen vom Chip and Charge Podcast, und das Podcast-Team von Chip and Charge hört ihr natürlich auf meinsportpodcast.de und im Podcatcher eurer Wahl, und Sportradio Deutschland, das hört ihr über sportradio-deutschland.de oder über DAB+, und da gibt's alle 15 Minuten frische Sportnews, da verpasst ihr überhaupt nichts aus der Welt des Sports.
Und wenn ihr uns abonniert habt, und das hoffen wir natürlich, dann ploppen wir morgen früh ab 7.07 Uhr wieder bei euch auf. Das freut uns, dass wir dann wieder mit euch zusammen in den Tag starten können, im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da haben wir sowieso Sport für euch zusammengetragen. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, so lautet unser Motto. Klickt euch einfach mal durch unser reichhaltiges Angebot und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So, Malte, wie wird denn das Wetter heute?
Ja, das wollte ich dich auch gerade fragen, aber ja. Also, ich weiß es nicht. Mir ist es noch zu dunkel, ich kann auch nichts sehen.
Ja, aber also maximal 5 Grad heute. Es ist wahrscheinlich den ganzen Tag über bewölkt. Von der Sonne werden wir nicht so richtig viel sehen. Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 40%, allerdings über den Tag verteilt. Also ich vermute, wir kommen trockenen Fußes so durch.
Das dann legen wir uns gleich wieder hin.
Ach ja, dann, das hätte ich jetzt sowieso
gemacht. Da lohnt das Aufstehen nicht.
Ja, also um 16.48 Uhr geht die Sonne sowieso wieder unter und dann bin ich sowieso wieder im Schlafmodus.
Bitte, das lohnt doch gar nicht.
Also, guten Tag und gute Nacht.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.